Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen natürlich über das 24-Stunden-Rennen von Spa in der Analyse und blicken darauf, was alles so passiert ist. Genauso auch schauen wir aufs Wochenende rauf, auf ein pickepackevolles Wochenende mit VLN, IMSA, WEC und noch viel mehr. Das jetzt in den kommenden Minuten. Ein herzliches Willkommen hier in dieser Sendung. Ja, wir schauen zurück auf das 24-Stunden-Rennen von Spa. Es war ein ereignisreiches 24-Stunden-Rennen-Wochenende. Und darauf blicken wir eben genauer rauf auf dieses Rennen zurück. Schauen aber vorher nochmal natürlich auf den tragischen Tod des Juniorfahrers, nämlich Daliano van 't Hoff, der am Samstag leider traurigerweise bei dem Formel Regional bei Alpine-Rennen verunglückt ist. Der junge Niederländer, leider mit 18 Jahren dort von uns gegangen. Ein Unfall, der hätte wahrscheinlich deutlich verhindert hätten können, wenn man dort früher die rote Flagge, beziehungsweise das Rennen war ja im Endeffekt in den finalen Zügen. Es war vorher ein Safety Car. Es war ganz klar, dass dieses Rennen eigentlich schon mehr oder weniger durch war und dann muss man es wieder anpfeifen. Das hätte es absolut nicht gebraucht. Deshalb großes Unverständnis, was man dadurch jetzt ausgelöst hat. Gerade jetzt natürlich mit diesem schrecklichen Unfall dahinter, und jetzt weiß man auch ungefähr, warum es in den Formelserien bei dann doch sehr großem Regen, also bei sehr großem, heftigen Regen, dann nicht mehr gefahren wird. Deshalb, das ist eine große Erklärung natürlich, warum man das meistens nicht mehr tut. Hört euch gerne natürlich auch zu diesem Thema die Kollegen von Starting Grid an, die auch da speziell natürlich in der Formel 1 bzw. in den Formelserien euch da ja immer auf den Laufen halten. Wir sagen einfach nur tiefstes Mitgefühl für die Familie und den Freunden, natürlich auch dem Team MP Motorsport, die ja erstmal nicht bei dem nächsten Lauf der Formula Regional dabei sind. Schauen wir aber auf das Sportliche natürlich. Das war jetzt hier in unserem eine andere Analyse machen. Das Rennwochenende von Spa grundsätzlich seit dem Qualifying ja etwas kurios ausgefallen, muss man wirklich sagen. Das Qualifying ja sehr chaotisch ausgefallen deshalb, weil es auf einmal extrem angefangen hat zu regnen im Qualifying. Der Grund natürlich in diesem vierteiligen Qualifying, dass natürlich die am Anfang dran waren, heißt die Amateurfahrzeuge in Qualifying-Segment Nummer 1, das ist ja für die Pro-Fahrzeuge, beziehungsweise für die Fahrzeuge bestimmt, die nicht drei oder die mehr als nur drei Fahrer haben. Deswegen, dass dieses spezielle Qualifying-Segment eben ja angewendet worden. Was ja in der kompletten GT World Challenge Europe Endurance angewendet wird, eben dieses Qualifying in drei Teilen, was aber jetzt in diesem Fall vierteilig ist, aufgrund eben dieser Hintergrundsache. Ja, da hatten wir natürlich aufgrund dessen, dass eben dieses Regenchaos ausgebrochen ist, ja, eine spezielle Konstellation. Nämlich hatten wir ein kombiniertes Qualifying. Auf der vorzeitigen Pole Position war ja der Bronze Porsche von Pure Racing, die sich dort auf die erste Position gesetzt haben mit Alex Malekin, mit Joel Sturm, Marco Siegfried und Klaus Bachler im Bronze Cup, die sich dort gut platziert haben. Dahinter war es ja Sam Dian, Tom Gable, Charlie Fuck, Dean McDonald, bester Goldwagen. Platz 3 ging dann an Hubert Motorsport für Tim Heinemann, dem DTM-Pilot, Janis Fittier, Matteo Caroli und Andreas Au. Auf Platz 4 immer noch kein Pro-Fahrzeug, das kommt erst viel weiter später, war es ja in dem kombinierten Qualifying Dorian Pin, Rahel Frey, Sarah Bouvy und Michael Gatting, Iron Dams. Auf Platz 5 der Thomas Laurent, Adam Aitaki, Aurelien Panis und Alberto Di Folco mit Burzen VDS im Audi. Platz 6 dann das letzte Auto, was vorzeitig nicht aus der Bronze- oder Goldkategorie kam, nämlich Clément Mathieu, Frédéric Makowiecki, Hugo Chevalier und Sylvain Palette im CLRT Porsche. Und dann war ein weiterer Porsche, das war der beste Pro-Wagen nach dem kombinierten Qualifying, nämlich Julian Andlauer, Lorenz Wanter und Kevin Estra auf Platz 7. Dahinter kamen dann auch erstmal zumindest nach Platz 7 kam auf Platz 8 ein weiteres Bronze-Auto, das Herbert-Auto, auf Platz 9 erst der nächste Pro-Wagen mit Gruppe M Racing, mit Engel, Grenier und Hunkerdehr. Ricardo Feller, Matteo Trulli und Dennis Marsch auf 10 waren dann im kombinierten Qualifying unterwegs. Und weiter ging es dann mit Alf Krause, Francorchamps Motors mit 51. Dann der Camtrio-Wagen von Hase, Magnus und Fairfish auf 16, ja, Engstler, Van der Linde und Team, Scherer Sport, die PRX Pro-Wagen. Und dann der letzte, der sich dafür qualifiziert hat aus der Pro-Kategorie, war ja der Capex Racing Lamborghini. Ausgefallen bzw. nicht in der Superpole waren ja Augusto Farfus, Maxi Mateur, Valentino Rossi, Dries Van Thor, Sheldon van der Linde, Charles Wertz, um nur mal einige aus dem WRT-Team zu nennen, das waren die beiden Pro-Autos, wie auch Raffaele Marcello, Timo Guslavski und Jules Gonnard, zumindest zwei von drei Siegern aus dem letzten Jahr, die dort nicht dabei waren, zumindest ja aus dieser auch Konstellation. Dani Junkadea zum Beispiel hat es geschafft, das lag aber nur daran, dass er sich ja der Gruppe M Racing Mannschaft ja angeschlossen hat vor diesem Wochenende. Ja, wie gesagt, viele, die es nicht geschafft haben aus der Pro-Kategorie, beide Rover-Autos, das Mercedes-AMG-Team Almana, die es nicht geschafft haben, Santilok Junior-Team, Rotronic Racing, wie auch zum Beispiel der nächste AF Corse, Ferrari, Dynamic GT hat es nicht geschafft, Mercedes-AMG-Team Akkodis hat es ebenfalls nicht geschafft mit dem 87er-Wagen rund um Maximilian Götz, wie auch natürlich dann der Wagen von Garage 59 mit Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe und Nikolai Crear. Wie auch der 71er-Wagen von AF Corse, wie gesagt, der war ja auch nicht dabei. Wie auch zum Beispiel der 63er-Wagen von Iron Lynx, das lag aber daran, dass man technisches Problem hatte. Also man hätte es wahrscheinlich so oder so nicht ins Top-Qualifying geschafft. Ja, das super spannende Superpole-Qualifying war ja in dem Sinne auch wirklich spannend. Denn man wusste ja nicht so wirklich aufgrund dessen, dass nur so wenige Pro-Autos dabei sind, nämlich insgesamt 7 Teilnehmer waren dort zu sehen in diesem Top-Qualifying oder der Superpole. Und da war es, wie gesagt, spannend. Wird es jetzt ein Bronze-Auto, was vorne steht, ein Silber- oder ein Gold-Cup-Auto? Deswegen, ja, war es da so tatsächlich die Spannung diesmal groß, wer dann dabei ist. Vor allen Dingen, wenn man dann auf den Start schaut, auf den Samstag. Auf die Pole gesetzt haben sich dann doch sehr deutlich das Auto rund um Matteo Caroli, der auch die Superpole gefahren ist. Huber Motorsport, das war der erste Pole überhaupt für ein Bronze-Cup-Fahrzeug insgesamt in einem Langstreckenrennen der GT World Challenge Europa bei AWS. Deswegen ist das sehr historisch gewesen. Man hat sich durchgesetzt vor dem AF Corse Francorchamps Ferrari und dem nächsten Bronze-Fahrzeug, was dann direkt schon kam auf Platz 3, der Pure Racing Porsche, der sich dort auf die dritte Gesamtposition gesetzt hat. Der machen wir die Top 5 nochmal durch in der Super Bowl. Das war nämlich Capex Racing, das Auto mit Mitchell, Mappelli und Pereira. Das war das beste Auto von Lamborghini dort zu sehen. Und auf Platz 5 der Goldcup-Wagen von Sam Dian, Tom Gable, Charlie Fuck und Dean McDonald. Der Optimum Motorsport McLaren mit der Startnummer 5. Schauen wir auf das Rennen hinauf, und das Rennen wurde ja erstmal ein bisschen verzögert aufgrund des Regens, das man dort natürlich hatte. Man wollte wahrscheinlich auch aufgrund der Vorfälle am Vormittag nicht unnötiges viel Risiko gehen. Deshalb wahrscheinlich da auch dieses, Starten hinter dem Safety Car, dieses Starten dann rund 20 Minuten später als geplant. Matteo Caroli führte das Feld dann hinein in dieses Rennen, und natürlich gab es da auch schon die ersten Raufereien. Zum Beispiel gut durch das Feld gekommen, das hat man nämlich dann eine halbe Stunde nach dem Start gesehen, also rund nach der ersten Rennstunde, wenn man es so sehen möchte, war nämlich das Auto von Raffaele Marcello. Der hat sich alleine schon auf die 12. Position vorgefahren, kam ja auch außerhalb der Top 20er Position. Dort vergleichbar waren ja die BMWs, die sich dort natürlich nach vorne gefahren haben, geschlossen, die dann auf 16, 18, 19 und 20 waren. Da war ja auch so eine, Kampfmentalität dabei, genauso wie Marcello. Der hat es aber vielleicht als Alleiniger nochmal ein bisschen konsequenter gelöst, der dort dann an den Start, sich natürlich vorne an den Start gebracht hatte. Ja, ein bisschen dramatisch wurde es dann bei den ersten Boxenstops, unter anderem dann bei Lamborghini, bei Capex Racing, der Sechserwagen da ein bisschen mit Löschschaum unterwegs gewesen, aus unerklärlichen Gründen wahrscheinlich da doch ein leichtes Feuer ausgebrochen. Das dann später auch bei der 50 der Fall war, der Ferrari dort von AF Corse eingesetzt, da war viel Dramatik auch schon bei den ersten Boxenstops vorhanden. Fest stand aber der Huber Porsche nach dem ersten Boxenstopp weiterhin immer noch vorne im Gesamtfeld. Die ersten Boxenstops machten nämlich komplett das Auto von Iron Lynx. Dort hat man eine ganz andere Strategie gefahren. Genauso auch wie bei der Gruppe M Racing Mannschaft. Man ist dort hinterm Safety Car nochmal in die Box gefahren. Deshalb dort die Strategie nochmal etwas anders gewählt. Unter anderem bei Jordan Pepper, der dort dann in die Box gegangen ist. Und das Auto ging dann auch direkt rein in die Garage. Also nicht mal eine Stunde nach Rennende war schon bei Iron Lynx die Stimmung deutlich gedrückt. Mehr und mehr über die Distanz machte natürlich Alessio Rovera, dem deutschen Piloten Jannis Fittchen, natürlich Druck auf Platz Nummer 1. Rund eine Stunde nach dem Start, also nach dem eigentlichen Start, wenn man es so sehen möchte, nämlich 22 Stunden und 35 vor Rennende, gab es dann auch dieses Überholmanöver von Alessio Rovera vorbei an dem 20er-Wagen von Huber Motorsport. Aber wichtig natürlich für sie war, war der Kampf natürlich in der Bronze-Kategorie und da lag man bis dato weiterhin stark vorne in den guten Gesamtpositionen natürlich vertreten. Spannend wurde es natürlich auch um den Kampf nach vorne. Dort waren die BMWs natürlich geschlossen, weitestgehend in den Anfangsphasen dabei. Grundsätzlich ja im Rennen waren die BMWs ziemlich geschlossen unterwegs, muss man sagen. Das trat natürlich in den Überholmanövern natürlich ja für einiges an Spannung und natürlich auch an Raufereien für sich. Aber das hat man eigentlich bei BMW ganz gut gelöst, denn man war da ganz klar, der Schnellste fährt auch vorne weg. Das war im weitestgehenden Feld entweder das 32er-Wagen, am Anfang der 32er-Wagen von Sheldon van der Linde, später war es dann der 46er-Wagen von Maxime Martin, der dort das Rennen diese Führungsspitze für BMW da zumindest anführen sollte. Dramatisch wurde es aber hin und sowieso, da brauchten wir die BMWs eigentlich fast schon nicht für, mit ihren spannenden Überholmanöver. Nämlich gab es gleich zweimal dramatisch, nämlich gab es für den drittplatzierten Porsche von der 20, nämlich Huber Motorsport, gab es eine Strafe aufgrund von zu kurzem Sprit nachfassen und mehr oder weniger direkt im Nachhinein gab es dann den Reifenschaden für die 51 für Ferrari. Das war natürlich ja nicht in dementsprechend, wie man sich das natürlich vorgestellt hat bei AF Corse. Natürlich auch, weil man den dritten 24-Stunden-Rennsieg in diesem Jahr natürlich ganz klar hinterher sein möchte. Ja, viel Dramatik war eigentlich drin nach rund 2 Stunden, also ja, 2 Stunden nach dem Start der Uhr, nämlich gab es nochmal den Dreher und dem Anschubser gegenüber dem ST Racing Ferrari vom Manta EMA Porsche, da gab es ja auch nochmal eine Strafe für die 92, deshalb da natürlich auch vollkommen gerechtfertigt das Thema, die Strafe und auch dann der Ausrutscher von einem der Winboard-Mercedes und dort gab es dann die erste Full-Course-Yellow-Phase, die einige dann auch schon für erste Boxenstops nutzten unter eben Full-Course-Yellow. Das war rund dann 21 Stunden 50 Minuten, also rund 2 Stunden 10 nach Rennstart, also konnte man da einen Boxenstop eigentlich ganz gut mit verbinden. Die Safety-Car-Phase, beziehungsweise die Full-Course-Yellow eigentlich nicht so lange, eine halbe Stunde, ging es dort dann unter neutralisierter Phase rein in Richtung Nacht, was natürlich da auch viel natürlich in der Auswirkung für sich hatte. Aber natürlich in die Dunkelheit heißt es natürlich auch viele Kämpfe um die Positionen gab es da nämlich lange Zeit gegenüber der 17 und der 92, der Scherer Sport, dem PAX Audi, der ein bisschen überrascht hat, auch schon zu der Rennphase, muss man wirklich sagen, der dort gut aufgetrumpft hat, konnte sich zu dem Zeitpunkt nicht gegenüber dem 92er Wagen behaupten, der aber aufgrund dessen da es dann Track-Limits-Verstöße gab, unter anderem eben für die 92 eine 30-Sekunden-Strafe absitzen musste innerhalb der Boxengasse, deshalb dort die 92 dann auch zwischenzeitlich arg gebeutelt. Aufgetrumpft in Richtung Nacht haben dann auch so langsam die BMWs, auch in der Spitzengruppe. Dort unter anderem Charles Wertz reingefahren in die Top 3 und Nils Verhagen hat sich in Richtung der Kampf um Platz 5 immer weiterhin nach vorne geschlagen. Auch das Duell dann Marcello und Wertz waren dann auch so ein Thema, was dort natürlich dann auch irgendwann aufgefallen ist. Da natürlich auch Charles Wertz da in Richtung Nacht innerhalb der Top 3 gefahren ist, Raffaele Marcello da zumindest im Speed innerhalb dessen, weil er doch so früh so viel aufgeholt hat, nicht sehr viel profitieren konnte. Das Feld also nach 8 Stunden wie folgt sortiert, nämlich Augusto Farfus, Maxi Martin und Valentino Rossi dort vorzeitig vorne. Das lag natürlich auch immer an den Boxenstops, wie man dort dann über die Stundenmarke hinauskam. Ayrton Gewenz, Sven Müller und Christian Engelhardt dort auf Platz 2 zu sehen. Der 87er Wagen von Lorenzo Ferrari, Thomas Durand und Maximilian Götz auf Platz 3 unterwegs. Platz 4 Maro Engel, Michael Grenier und Daniel Roncader. Und Platz 5 dann Dries Van Thor, Sheldon van Lennep und Charles Wertz. Die Scherer-Mannschaft, das waren ebenfalls dann Autos, die dann pitten mussten. Also das waren im Endeffekt alles 4 Autos, die dort dann pitten mussten im Endeffekt. Das war eigentlich klar. Deshalb dort der eigentliche Führende auf Platz 5 zu sehen, nämlich Dries Van Thor, Sheldon van Lennep, Charles Wertz, die dann gefolgt waren von Scherer Sport, dem PRX mit Engsler, Van der Linde und Team. Und auf Platz 3 dann eben der Manta EMA Porsche, der sich dort dann bereinigt auf dieser dritten Position dann eben einsortiert hatte. Kam dann später und das dann nach dieser 8-Stunden-Marke dann ein kurioser Crash. 3 Fahrzeuge, die dabei waren, der Virus Air Lamborghini, der sich dort an dem Getspeed Mercedes dort weggedreht hat. Da natürlich ganz klar die Schuld an dem Lamborghini. Dort kam dann der CrowdStrike Mercedes unglücklicherweise hinein, genau auch wie der ST Racing Ferrari, und das sorgte dann für eine Unterbrechung von rund 20 Minuten. Das aber hielt nicht lange und 10 Minuten später gab es dann an demselben Grund eine weitere Full Course Yellow bzw. Safety Car Phase. Aufgrund dessen, dass dort nicht richtig gereinigt worden ist, kam der 70er Wagen, nämlich der Lamborghini von CrowdStrike Racing, neben der Strecke, und so musste dann einer darunter leiden, nämlich der Mercedes AMG von dem saudi-arabischen Team Teba Motorsport, die sich dort dann vorzeitig mit Rema Jufali, die einzige oder die erste zumindest aus dem saudi-arabischen Raum, die sich dort als Rennfahrerin durchgesetzt hat, Ralf Aaron, Yannick Mettler und Alain Valente, die sich dort dann die Segel streichen mussten aufgrund dessen, dass das Auto eben so heftig beschädigt war, dass ein Weiterfahren dort nicht möglich war. Das sorgte eben für eine längere Unterbrechung im Feld, deshalb dort die Full Course Yellow Phase, beziehungsweise dann auch später noch eine Full Course Yellow Phase, die darauf folgte. Also das war eine Phase mit vielen Unterbrechungen, ein Mercedes, der sich dort rausgedreht hat ins Kiesbett und damit dann auch die Fahrt erschwert hat. Das war schon wieder das CrowdStrike Racing Fahrzeug, was dort dann dafür gesorgt hat, dass das Rennen ganz kurz unterbrochen worden ist und auch wieder mit dem Safety Car gerestartet wurde. Es gab dann weiter später noch Verwirrung aufgrund dessen, dass wieder ein Fahrzeug, das hat man in den Bildern nicht gesehen, der Uno Racing Audi sich dort gedreht hatte, auch in dem ähnlichen oder an einem ähnlichen Punkt wie der CrowdStrike Racing Mercedes, nämlich dort an College, die sich dort gedreht haben, deshalb muss das Auto rausgeholt worden. Es wurde eine Full Course Yellow Phase angekündigt und da müssen wir jetzt nochmal ganz speziell darauf schauen, auf die Full Course Yellow Phasen, denn das sorgte dafür eigentlich, dass natürlich Verzögerung im Feld war. Man hat da gewartet erstmal auf den Uno Racing Audi, ob der da rauskommt, das war aber eigentlich viel zu lange, denn der stand da schon 10 Minuten im Kies und da hätte man längst eine Full Course Yellow Phase ausrufen können. Das sorgte aber dennoch dafür, dass eine Full Course Yellow ausgerufen worden ist und das sorgte auch dafür, dass ein Auffahrunfall passiert ist, nämlich zwischen natürlich beiden BMWs, Charles Wertz und Nils Verhagen. die da mächtig gebeutelt worden sind. Einmal die Rover Racing Mannschaft, die dort rausgeflogen ist aufgrund der 998, nämlich das Junior Team, und dort der Team WRT Wagen, wo sicherlich auch BMW intern man sich da einiges von vorgestellt hat, denn ja, natürlich die belgische Mannschaft, die auf ihrer Heimstrecke natürlich am meisten auftrumpfen wollen, aber natürlich eine Full-Gas-Yellow-Phase, die dann auch noch abgebrochen worden ist, also das Feld während das Unfall passiert worden ist, dann auch noch mit Full-Speed weitergefahren ist. Das konnte man daran erkennen, dass im Display von Charles Wertz, der noch online onboard hatte, sich dort gezeigt hat, dass eben ready war, also dieser Countdown für Full Course Yellow angezeigt worden ist. Und dann später wurde dieser eben abgebrochen, nämlich wie er auf Null war. Das konnte man während das Auto einstieg ganz gut erkennen. Nämlich später ging dann Ready und eigentlich müsste da ganz klar Full Course Yellow stehen. Später, beziehungsweise 2 Sekunden später, kam dann auch Green Flag. Also war ganz klar zu sehen, diese Full Course Yellow wurde abgebrochen. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, weil der Audi da schon längst weg war. Aber fest steht, mir geht es jetzt nicht darum, dass dieser Auffahrunfall passiert ist, sondern aufgrund dessen, wie man das positioniert. Man hätte, weil ein Auto gestrandet ist, das Feld war sowieso an diesem Fahrzeug vorbei, das konnte man in den GPS-Daten dann, die uns die SAO zur Verfügung gestellt hat, ganz klar sehen, dass alle im Endeffekt an diesem Fahrzeug vorbei waren. Man hätte deutlich erwarten können, vor allen Dingen gerade wenn dieses Feld an der Spitze so nah aneinander ist, da hätte ja auch noch was passieren können. Da hätte ja noch mehr auch im Vorhinein, auch vor den BMWs oder auch hinter den BMWs noch so viel passieren können, dass da Autos noch reinfahren oder sonstige Sachen. Dann hätten wir einen ähnlichen Unfall eigentlich, wie es in der Formula Regional passiert ist. Und damit ist keinem geholfen, weil man dort ja für Sicherheit sorgen möchte, obwohl ja vielleicht nicht unbedingt dann in dem Moment für Sicherheit gesorgt ist, wenn sich da natürlich Autos, aus welchen Gründen auch immer, natürlich mit Auffahrunfall dort abschießen. Darf nicht sein, muss nicht sein, kann nicht sein, darf nicht passieren. Auffahrunfall auch darf so nicht passieren, auf jeden Fall. Da muss man halt eine andere Lösung finden. Klappt in, ich sag's mal, 100 Fällen 95% gut und in diesen 5% passiert dann eben Auffahrunfälle in leichterer Form, was man jetzt vielleicht nicht so im ersten Moment dann immer sieht, oder dann auch in einer 1%igen Form natürlich solche Sachen, was natürlich dann dazu sorgt, wo das Rennen dann mal auch ganz schnell vorbei sein kann. Bringt aber nichts, da muss vielleicht bei Focus Yellow ein bisschen anders gehandelt werden. Ähnlich wie wir es vielleicht in der WEC haben, natürlich, klar, da passieren auch manche Sachen, da sind natürlich auch weniger Autos zu sehen auf der Strecke, aber zumindest hätte man das nach der langen Geraden von Kemmel planen können, das wäre aber zumindest möglich gewesen. Naja, natürlich, dieser Unfall sorgte natürlich auch BMW intern für einigen Gesprächsstoff. Man hat aber eigentlich ganz klar gesagt, dass das ein Unfall ist, der passieren kann, der natürlich nicht passieren darf. Das habe ich auch schon gesagt. Deshalb, ja, für die BMWs eigentlich da zu dem Zeitpunkt das Rennen mehr oder weniger gelaufen. Denn den Top-Favoriten aus der WRT-Mannschaft hatte man zu dem Zeitpunkt her hingegen verloren. Über die Nacht konnte aber tatsächlich, wenn wir auf das BMW-Lager nochmal schauen, tatsächlich der 98er-Wagen ganz gut auftrumpfen. Hat in den Zeiten in der Nacht ganz gut vorgelegt. Das konnte man auch ganz gut sehen, nämlich an Nick Yellowly, der dort der schnellste war aus den dreien von Philipp Eng und Marco Wittmann, war eben der Brite, der dort ganz gut nach vorne war. Natürlich die 2 Stunden Pause, die man dort hatte, natürlich auch dafür genutzt, dass man strategisch auch bei Rover Racing nochmal sich angepasst hatte. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt etwas schwieriger. Dort lag man ja ein bisschen off-sequence in deren Strategie. Deshalb da natürlich schwierig, wenn dort ein Safety Car oder ein Focus Yellow ausbricht, während man gerade dann nachher gestoppt hatte, ist das dann auch so ein Thema gewesen, denn man würde dadurch eine Führungsrunde verlieren oder beziehungsweise man kratzte an dieser Führungsrunde und das wäre natürlich fatal gewesen. Ähnliches wäre ja auch tatsächlich fast dem Manta EMA Porsche passiert. In der Nacht hätte man dort sich nicht an die Strategie der führenden BMWs angepasst, wäre man dort ähnlich durchs Raster gefallen, wäre eine Full Course Yellow Phase passiert. während man dann ja mehr oder weniger direkt seinen Boxenstopp hingelegt hätte. Deshalb da diese strategische Anpassung in der Nacht auch aus Seiten von Manta EMA nicht schlecht gewesen, beziehungsweise man musste das ja auch tun. Am Ende des Rennens, beziehungsweise dann in den Morgenstunden, wie das Rennen dann so wirklich wieder so richtig Fahrt aufgenommen hat, war es ja dann die Führung für Dennis Marshall und dann Niki Thiem, der dann dort die Führung übernommen hat für Scherer Sportteam PAX. Und da hat man eigentlich in den frühen Morgenstunden gezeigt, dass aus der Scherer-Mannschaft da doch einiges kommt. Das hätte man sicherlich vor dem Rennen nicht gedacht. Man hat zwar klar gesagt, aus der Pro-Kategorie natürlich eigentlich alle Fahrzeuge Siegeskandidaten, aber eigentlich aus diesem Audi-Lager, wo man Tresor hat, wo man natürlich auch dann das Come-to-You-Team hat, was natürlich in der GT3 natürlich nicht so in der Pro-Kategorie erfahren ist, wie vielleicht dann auch Scherer Sportteam PRX, aber man hat natürlich auch die Santilog-Mannschaft, die sich dort breit aufgestellt hat, also da natürlich auch viel, wo man hätte Pferde drauf setzen können, aber natürlich Santilog mit viel Pech, auch Come2You vielleicht noch nicht so erfahren, deshalb da noch ein bisschen die Pace gefehlt hat. Und dann war es dann eben Terrosaur Orange One und dann die Scherer Sporting PRX-Mannschaft, die sich dort duelliert hat rund um die Spitze, das dann in den frühen Morgenstunden, die dann dort die Spitze unter Sicht ausgemacht haben, die beiden Audis. Das war aber dann später, zumindest in dem Fall aufgrund dessen, dass man auf Sequence gefahren ist, konnte man bei Nick Yellowly und auch bei der BMW-Mannschaft einiges gut machen. Man war zwar auch in Überrundungsgestricke verwickelt, wie unter anderem mit dem Kampf um Platz 8 und 9, nämlich unter anderem Jill Magnus und Augusto Farfus, die sich dort um die 8. Gesamtposition gekämpft haben, das aber für Robo Racing zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt ja ein großes Hindernis zumindest gewesen. Man wusste nicht unbedingt, wie stark die Strategie war von Robo Racing, vor allen Dingen war, weil die sich im Endeffekt später auch etwas neutralisiert hat, denn es gab ja nochmal eine Full-Cost-Yellow-Phase, was dazu geführt hat, dass das Feld auch wieder zusammengeführt worden ist und natürlich sich viele auch auf die Strategie des Führenden eingelassen haben, also nochmal früher gestoppt haben, um natürlich im Feld auch nochmal deutlich nach vorne gekommen zu sein. Das haben wir auch in der Nacht gesehen, wo unter anderem, das ist das beste Beispiel, sich wieder einmal die BMWs strategisch so angepasst haben, sind mit dem Mantai Porsche reingefahren und mit der Spitze wieder reingefahren und haben sich natürlich dann dadurch, aufgrund dessen, dass man vorher auch nochmal den Boxenstopp hatte, also nochmal eine kürzere Standzeit hatte, sich auch vor dem führenden oder beziehungsweise bis dato führenden Porsche dort gesetzt haben, dass man sich dort dann wieder ganz klar positioniert hat in Richtung der Spitze. Ganz klar positioniert in Richtung Spitze hat sich hingegen auch verfestigt in den letzten Rennstunden der Rowe BMW und das sorgte eigentlich dafür, dass ja der Sieg eigentlich mehr oder weniger klar war. Die Frage war eigentlich nur, wer wird Zweiter, und da war der Kampf gegenüber Arcodis ASP und dem Scherer Sportteam PRX entbrannt. Das war eigentlich in den letzten Stunden auch schon gut zu sehen, aber in der letzten Rennstunde hat sich das Ganze nochmal intensiviert zwischen den beiden Fahrern, nämlich Raffaele Marcello beziehungsweise dann später Jules Conant und Niki Thiem, die sich dort duelliert haben. Duellieren gab es dann auch nochmal aufgrund dessen, dass man da gekämpft hat mit dem Material, nämlich Niki Thiem gegenüber Kevin Estre, nämlich Scherer Sportteam PRX gegen Manta EMA. Das sehen wir eigentlich nur so wirklich auf der Nürburgring-Nordschleife, diesmal eben in Spa-Francorchamps. Dort der Scherer-Wagen als Sieger vorgegangen, aufgrund dessen, dass außerhalb der Kamerabilder sich der Manta EMA Porsche sich den Splitter hinten weggefahren hat, beziehungsweise den kompletten Diffusor sich dort abgerissen hat. Das lag aber nicht aufgrund dessen, dass man dort in die Rabatten gefahren hat, rund eine halbe Stunde vor Rennende und kurzzeitig mal auf die dritte Position hervor sich geschlängelt hat. Nein, haben wir eben nicht in den Kamerabildern sehen können. Es gab aber auf jeden Fall beim letzten Boxenstopp war man schon ohne Diffusor unterwegs gewesen. Kevin Estre hat auch ganz klar gesagt nach dem Rennen, dass er mit heftigsten Übersteuern zu kämpfen hatte, aufgrund dessen, dass man dort ohne Diffusor in den letzten Rennen Minuten dort unterwegs war. Der Sieg also hingegen dann für BMW mit der 98 hatte man im ersten Gefühl, zumindest, dass es das langsamste Auto war. Das war auch zumindest mein erstes Empfinden. Habe ich so ein bisschen gedacht, ah, jetzt hat mal nicht das schnellste Rennen, das schnellste Auto das Rennen gewonnen, sondern vielleicht auch mal ein Auto mit der besten Strategie. Ja, das war auch das Auto mit der besten Strategie, aber auch das Auto, was am schnellsten im Feld war. Wenn wir auf die Zeiten schauen, und da kommen wir auf unsere Analyse, die besten 50 oder die Team-Performances, die wir haben, von unseren Kollegen von Endurance Stats, die sie uns ja die Daten hier rüber liefern, die haben ausgerechnet, dass eben das Auto mit der 98 der schnellste Fahrzeug im Feld war, nämlich mit Nicchiadoli, Philipp Eng und Marco Wittmann hat man dort eine Team-Performance hingelegt mit dem schnellsten Fahrer 2:19.589 im Durchschnitt, das war Nicchiadoli, dort zu sehen war. Über die Zeit im Rennen hinaus hat auch mit der schnellsten Zeit gesorgt, mit der 2:17.735. Zwar nicht der schnellste im Dreierkonstellation, was eine Runde angeht, da war Marco Wittmann mit der 2:17.264 der schnellste von den Dreien, aber hingegen war er in der Durchschnittszeit am besten, ein knappe Zehntel schneller als Philipp Eng und zwei Zehntel schneller pro Runde als Marco Wittmann im Durchschnitt, das so in den Daten zu erkennen. Der zweitschnellste Wagen, der sortierte sich aber auch vier ein, nämlich das war der Wagen von Mantai EMA, der dort ja noch zum Ende hin auf die Tube gerückt hat. Wie gesagt, auf Platz 3 wäre ja natürlich möglich gewesen, aber im Endeffekt als Schlusspunkt dann Platz 4 herausgesprungen, bester Porsche hingegen dann auf der 4 positioniert. Da muss man aber ganz klar sagen, hingegen war dort eigentlich wieder Kevin Estre der Star von der Manta EMA-Mannschaft. Dort die Differenz gegenüber Lawrence Wantor und Julian Andlauer echt groß. 3 Zehntel pro Runde gegenüber Lawrence Wantor schneller und Julian Andlauer nochmal 4 Zehntel, also knapp nochmal eine halbe Sekunde. Das sind immer 0,463 Sekunden. Dort der Abstand also zwischen den BMWs oder zwischen den BMW-Mannschaft von Rover Racing etwas ausgeglichener. Sieht man eben bei Mantai EMA nicht so, die schnellste Rundenzeit, aber hingegen konnte Kevin Estre dort bei den drei nicht einfahren, 2:17.191 dort zu Buche stehend, also von daher war das zumindest auch ja eine Leistung, wenn man überlegt, Durchschnittszeit 2:19.685, fährt aber dabei nicht mal die schnellste Runde nicht mal ansatzweise eine schnellste Runde innerhalb des Teams, nicht mal unter 18, deshalb ist das auch nochmal interessant zu sehen, dort wie sich dort Manta EMA aufgestellt hat. Also da kann man zumindest von einer gewissen Konstanz reden, denn man ist im Endeffekt das zweitschnellste Team gewesen, aber vielleicht hat ja in gewissen Punkten der Speed einfach gefehlt, wo man dann ja vielleicht nicht aufs Podium gefahren ist oder wo dieses kleine Mühe dann gefehlt hat. Zum Beispiel auch strategischerweise, da hat sich ja Scherer Sportteam PRX ganz gut auch aufgestellt. Man war dort ähnlich in Zeiten unterwegs wie die Mantai-Mannschaft, 2:19.708, dort die schnellste Zeit von Niki Thiem und auch von Calvin van der Linde, kam dort Ähnliches wie auch von Lorenz Wantor, 20:01 dort die Zeit zu Buche, aber hingegen war der kleine Puffer vielleicht dort, oder der kleine Dämpfer für Scherer Sporting PRX, Luca Engstler, der aber hingegen aber eine wirklich gute Show abgeliefert hat, 2:20.399, dort die Zeit oder die Durchschnittszeit für ihn, ist das richtig gut, denn man muss überlegen, es war sein erstes 24-Stunden-Rennen in der Pro-Kategorie bei den 24 Stunden von Spa und deshalb muss man da wirklich noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und dahingegen ist dann Platz 3, auch natürlich in Verbindung mit zwei starken Teamkollegen, aber natürlich muss es auch erstmal einer irgendwie nach Hause bringen, das haben viele nicht geschafft und deshalb ist das mit Platz 3, wo man auch das drittschnellste Auto war, auch wirklich stark. Das viertschnellste Auto im Feld in der Pro-Kategorie war hingegen die WRT-Mannschaft. Da haben wir natürlich dann nur die Zeiten vor dem Ausfall. Dries Wantor, Charles Best, Sheldon van der Linde. Ähnlich im Niveau unterwegs gewesen, etwas langsamer, 2:19.985, die dort die beste Zeit eben im Durchschnitt von Dries Wantor gestellt, dort 2 Zehntel, beziehungsweise dann auch 3,5 Zehntel dahinter Sheldon van der Linde. Interessant hingegen ist aber noch der Akulis ASP, Mercedes AMG, mit Raffaele Macello, Jules Conon und Timo Boguslawski. Timo Boguslawski hingegen deutlich abgefallen, man hat aber bei Akulis ASP in der Strategie Abteilung so extrem gefeilt, dass man da sich dort auf Platz 2 gemogelt hat, kann man wirklich so sagen. Denn von der reinen Pace wäre das Rennen zumindest länger unter Grün gewesen, wäre man nicht unbedingt gut durchgekommen. Auch selbst Raffaele Macello, der dort nur im Bereich von 2,20 im Durchschnitt unterwegs war, während hingegen ja die Spitze zumindest im 2,19,5, im 2,19,6 beziehungsweise auch im 2,19,7 oder 2,19,9 Durchschnitt gewesen ist, war er der erste, zumindest der schnellste im 220er Bereich, aber da müsste eigentlich, oder zumindest hat man sich da ein bisschen mehr erhofft, auch genauso auch wie dann generell bei Mercedes. Das war ja ziemlich ernüchternd, muss man wirklich sagen. Der beste Mercedes war ja der auf Platz 2, aber dann der nächste kam auf Platz 9, das Mercedes-AMG-Team Almana. Deshalb, ja, ist das für Mercedes jetzt nicht unbedingt eine Show gewesen, die man sich dort in die Bücher schreiben musste. Das war jetzt nicht vergleichbar wie noch im Jahr 2022. Stark hingegen, und da will ich auch nochmal drauf eingehen, war der Rotonic Porsche, Laurin Heinrich, Dennis Olsen und Thomas Breining. Laurin Heinrich übrigens der schnellste unter den dreien mit 2:20.118, 2:20.211 dort die Zeit im Durchschnitt von Dennis Olsen, der zweitschnellste Fahrer dort, und etwas abgefallen, muss man wirklich sagen, ist dann Thomas Breining mit einer 2:20.8 in dem Konstrukt, aber hingegen hat man sich ja auch ganz solide positioniert, nämlich auf der insgesamt 5. Position. Man hat sich unter anderem noch vor dem WRT-Wagen gesetzt mit der 46, von daher würde ich mal sagen, für Rotronic Racing ein gutes 24-Stunden-Rennen mit dem Finishen auf Platz 5. Schauen wir noch auf das Auto rund um Valentino Rossi, sicherlich da auch interessant. Dort lag man auch nicht schlecht unterwegs, auch in den Durchschnittszeiten. Dort das Team eigentlich ziemlich ausgeglichen. Maxime Mateur 20,3 unterwegs, Fahrfuß 20,6 und Valentino Rossi auch 20,6. Also lag man da in einer Durchschnittszeit von 3 Zehntel, also ziemlich nah beieinander. Ähnlich sah es auch bei dem BMW Junior Team aus. Max Hesse dort der schnellste Fahrer mit 2:20.3 und auch Verhagen und Harper in einem Bereich gegenübereinander von 3 Zehnteln zu Max Hesse jeweils, und das auch ziemlich ausgeglichen. Ähnlich ausgeglichen war es auch bei der Tresor-Mannschaft, da hat man sich aber wahrscheinlich es einfach selber ein bisschen schwerer getan, aufgrund auch nochmal den unnötigen Kampf oder dem schweren Kampf, den man sich dort nochmal gesetzt hat gegenüber den Audi-Markenkollegen und auch mit der Strafe, die man dort bekommen hat, wo es dann später nochmal eine Strafe gab von 40.000 Euro aufgrund einer Falschaussage. Deshalb ist dort das Thema Podium für die nicht drin gewesen, aber von der Zeit eigentlich wäre es ähnlich drin gewesen, wie auch eigentlich bei Akulis ASP, 2:20.2 dort unterwegs gewesen, im Durchschnitt Ricardo Feller 10.000stel dahinter mit Mathieu Drudi und Dennis Marshall nur 2 Zehntel hinter der Durchschnittszeit von Ricardo Feller. Also das würde ich mal sagen, war das ausgeglichenste Team, wenn wir jetzt mal vielleicht die Spitze dort rausnehmen, obwohl wir haben noch ein ausgeglicheneres Team, sehe ich jetzt gerade, Mercedes-AMG Team Almana mit der D777. Dort aber, ja, ausgeglichen, ja, vielleicht ein bisschen zu langsam unterwegs, wenn man dort überlegt, dass ein paar Goldcup-Fahrzeuge noch davor sind. Lukas Stolz, Lukas Auer und Fabian Schiller. 22,6 war dort jeweils immer die Zeit, die man dort im Durchschnitt gefahren hat. Sowohl bei Stolz, sowohl bei Auer, so auch bei Schiller. Aber da fehlte vielleicht im Endeffekt die letztendliche Pace zum, ja, vielleicht finishen in der Pro-Kategorie. Machen wir noch die besten aus den einzelnen Wertungen voll, nämlich das Auto in der Goldcup-Wertung ist, nämlich der bestplatzierteste der Wagen mit der Nummer 5, Charlie Fuck, Dan McDonald, Sam Dian und Tom Gable, die gerade in der Anfangsphase ziemlich gut waren und sich dort gut positionieren, waren ähnlich wie die 188. Das war ja der Wagen von im Bronze-Cup mit Luis Palet, mit Miguel Ramos und Konrad Grunewald, mit Henrik Chaves, die im Rennen selber verloren haben aufgrund dessen, dass man am Anfang ziemlich auf die Pro-Fahrer aus dem Konstrukt gesetzt hat, aber auch selber hat man sich mit ein paar unglücklichen Aktionen dort das Thema in Richtung auch Rennsieg in der Eigenklasse etwas verbogen. Da kommen wir nämlich direkt zu, nämlich zum Bronze-Cup. Der ging der Sieg an die Huber-Motorsport-Mannschaft, nämlich an, jetzt festhalten, Andreas Au, Tim Heinemann, Janis Fittier und Matteo Caroli. Trotz Strafe, trotz einigen Einbüßen im Rennen hat man auch noch die schnellste Rundenzeit gefahren mit 2:17.087. Das war Tim Heinemann, hat dort die CrowdStrike Fastest Lap abgeholt. Und dann auch der Sieg bei den 24-Stunden-Rennen von Spa in der Bronze-Kategorie, gar nicht mal so schlecht. Glückwunsch dort an die Huber Motorsportmannschaft. Silver Cup geht dort an Clemens Schmid, Benjamin Heitz und Glenn von Berlo, drei Fahrer dort unterwegs im Silver Cup ja mit GRT Grassa Racing. Und da hingegen dann das beste Auto eben in der Silver Cup Wertung, das Auto auf der insgesamt 17. Position. Dann machen wir noch die Pro AM Meisterschaft komplett. Nämlich da geht der Sieg an Martin Konrad, Adem Oseka, Niki Katzburg und Jazz Mostard. Ein Team, was ja vor dem im Pre-Qualifying ja verunfallt war, dort Kenny Habul nicht fahren konnte, deshalb das Team eigentlich geschlossen für Kenny Habul gefahren ist. Adem Oseka, ja der Ersatzfahrer, obwohl das ein Auto ist, was von HRT eingesetzt worden ist. Also interessant, Adem Oseka eigentlich mit der Gatespeed-Mannschaft beschäftigt, deshalb interessant, dass man sich dort ausgetauscht hat, sollte eigentlich Ersatzfahrer nochmal aus Australien kommen, wusste aber, dass er es nicht schafft bis zum Warm-Up, deshalb dort dieser Ersatz Adem Oseka, hat aber dem Team nicht geschadet, deshalb dort dann der Sieg und dabei auch noch der dritte Sieg beim nächsten 24-Stunden-Rennen für Niki Katzburg in diesem Jahr, diesmal in der Pro-AM-Meisterschaft, aber Sieg ist Sieg. Danach fragt dich keiner mehr, wo du das gewonnen hast oder wie du es gewonnen hast. Dritter Sieg im dritten in Folge bei 24-Stunden-Rennen. Ziemlich stark für Niki Katzburg. Muss man wirklich den Hut vorziehen. Für den Niederländer ziemlich stark. Diesmal auch in drei unterschiedlichen Fahrzeugen. Ziemlich stark, was der Niederländer dort abreißt jetzt in den letzten Monaten. Ziemlich, ziemlich stark. Also da wird er sich, glaube ich, noch lange für erinnern. Lange werden wir uns auch noch erinnern an dieses 24-Stunden-Rennen von Spa. Sicherlich der 25. Sieg für BMW war es ja, der dritte für Rover Racing. Daran werden sie sich lange auch sicherlich noch dran erinnern. Haben also die 24 Stunden von Spa in den Büchern. Machen aber dann weiter später natürlich im Jahr mit der GT World Challenge Endurance Cup. Dort geht's ja dann weiter für die Mannschaft dann in und auf dem Nürburgring Ende Juli. Dort sind wir dann auch dann dabei, wenn es dort um die Wurst geht. Mal ein kurzes Päuschen, dann gehen wir in die Vorschau, nämlich zur DTM, nämlich zur VLN, zur FIA, WEC und auch noch zur IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Freut mich, wenn ihr dabei seid. Nach der kurzen Pause geht's hier weiter im GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf die DTM. Ja, das Rennen dort auf dem Norrisring ja immer etwas ganz Spezielles. Dort auf dem einzigen Stadtkurs, auf dem einzigen verbliebenen Stadtkurs oder beziehungsweise Stadtkursähnlichen, den wir in Deutschland haben. Wir haben immer die beliebten Flugplatzrennen gehabt. Wir haben natürlich auch die AWOS gehabt, die, ja, wenn man es jetzt so sehen mag, als Stadtkurs war, es war ja mehr oder weniger ein Autobahnrennen, aber zumindest der Norrisring ist ja über die Jahre immer geblieben und dort ja auch ganz fester Bestandteil, mittlerweile ja auch in den letzten Jahren gewesen, immer innerhalb der DTM. Und das ist natürlich auch ein Höhepunkt in dieser Saison. Letztes Jahr ja ein Crashkurs gewesen, dort hat man ja das ein bisschen natürlich aufgrund dessen, dass der ADAC das jetzt übernommen hat, ein bisschen überändert, überarbeitet, ja mit dem Restart bzw. grundsätzlich mit dem Start, da hofft man sich natürlich, dass das mit der Änderung natürlich auch Früchte trägt. Wir haben gesprochen mit zwei Lokalmatadoren, unter anderem mit Marco Wittmann und mit Laurin Heinrich, da kommen wir später drauf noch, wollen aber noch ein bisschen einen Step zurückgehen und natürlich haben auch noch die Fahrer was zu sagen zu dem schrecklichen Ereignis von Spa und da kommen wir eigentlich direkt damit zu sprechen, die Reaktion auf eben diesem schrecklichen Unfall.
Am Samstagmorgen mitbekommen, es war sehr gedrückt und auch als Fahrer geht man natürlich dann einfach nicht mit einem guten Gefühl ins Rennen. Am Ende ist es unser Job. Wir können dann nicht sagen, wir wollen nicht fahren, aber definitiv war das sehr, sehr, sehr unglücklich. Und auch wenn man dort als Fahrer dann an der Stelle im Rennen die ersten paar Male vorbeifährt, hat man schon ein mulmiges Gefühl, würde ich mal sagen. Ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Man muss auch sagen, dass da die Rouge bzw. Spa auch eine Stelle ist, an der das leider häufiger auftritt als an anderen Stellen. Von dem her ist es jetzt nicht so, dass ich in den Norrisring gehe und dann Angst habe. Ich denke, das ist nicht die richtige Einstellung, dass man mit Angst im Auto fahren sollte, aber definitiv denkt man natürlich über sowas nach.
Ja, war definitiv eine schwierige Zeit, gerade auch für mich als Startfahrer in Spa. Wir hatten ja auch noch für ihn eine Trauerminute am Brett gemacht. Ist sicherlich nicht einfach, dann wirklich den Schalter umzulegen und dann zu sagen, bei Grün geht's los und wir fahren Rennen. Ist, glaube ich, nie schön, wenn man einen Kollegen, der die gleiche Leidenschaft lebt, wie wir alle, verlieren. Und dementsprechend extrem schwierig. Wie Laurin gesagt hat, auch die Orange ist eben eine Kurve oder eine Strecke, die eben nicht einfach ist und leider jetzt zum zweiten Mal passiert ist. Muss man natürlich gucken, ob man da was entschärfen kann, ändern kann. Aber man darf eben nicht vergessen, dass wir da extrem hohe Geschwindigkeiten haben.
Ja, ich komme nur anschließen. Unglaublich traurig, unglaublich schwierig für alle Beteiligten. Und ich glaube, man muss wirklich schauen, wie kann man die Situation verbessern und wie kann man es einfach verbessern.
Ja, die Fahrerreaktion da extrem interessant. Das waren als erstes Laurin Heinrich, zweiter Marco Wittmann und als drittes eben Mercedes-AMG-Pilot Lukas Auer, alle drei ja unterwegs gewesen, auch bei den 24 Stunden von Spa, deshalb natürlich da die Nachfrage berechtigt, also da sitzt auch weiterhin der Schock dem Sinne auch noch tief, denn ja, wie gesagt, das ist keine einfache Zeit, auch natürlich für die Kollegen oder beziehungsweise für die Rennkollegen, die dann dort vor Ort waren und deshalb ist das, nicht einfach natürlich da den Schalter umzulegen, vor allen Dingen gerade dann, wenn man in so ein 24-Stunden-Rennen hineingeht. Blicken wir nochmal auf das 24-Stunden-Rennen ganz kurz zurück, hören dazu nochmal Marco Wittmann und danach blicken wir natürlich dann ganz explizit auf die Lokalmatadoren, im Speziellen natürlich auch in Richtung Nürburgring.
Augenringe haben, ein bisschen der Schlaf fehlt. Aber ja, für mich persönlich natürlich ein extrem toller Erfolg. Mittlerweile fast 10 Jahre, wo ich an 24-Stunden-Rennen teilnehme, ob am Nürburgring oder eben in Spa. Auch Daytona. Aber es hat nie sein sollen. Ja. Bisher immer einige Male auf dem Podium gestanden, auch schon in Führung liegend, ausgefallen. Aber der Sieg oder zum Sieg hat es nie gereicht. Und jetzt am Wochenende hat es endlich geklappt. Dementsprechend natürlich eine extreme Erleichterung, ein Riesenerfolg. Ich kann sagen, die letzte halbe Stunde das Rennen anzuschauen von außen war extrem nervenaufreibend, aber umso schöner war dann der Erfolg. Tatsächlich komplett zwei unterschiedliche Rennen am Nürburgring und in Spa. In Spa ist halt der Unterschied, dass du immer wieder mal eine Full-Corsella oder Safety-Car-Phase hast, wo das Feld wieder zusammenkommt, wo im Prinzip von neuem wieder beginnst beim Racing. Währenddessen du 24 Stunden Spar wirklich darauf achten musst, durchzukommen, keine Unfälle zu haben, an den Landsmann Autos irgendwie auch vorbeizukommen. Also es sind zwei komplett verschiedene Herangehensweisen. Und ich würde sagen, der mentale Druck ist beim 24 Stunden Sparen auf jeden Fall höher, weil du halt wirklich immer abliefern musst, immer alles geben musst, ob in Stunde 2 oder in Stunde 23. Und es hat es auch gezeigt, wie du sagst, die Abstände waren extrem eng. Ich glaube, die ersten 4 oder 5 Autos waren am Ende fast innerhalb von 30 Sekunden, was einfach zeigt, da war im Prinzip alles drin, ein kleiner Fehler oder vielleicht auch ein Reifenscheibenschaden und das Rennen wäre zu Ende gewesen. Dementsprechend, es war extrem anstrengend, wenig Schlaf, weil du auch nur zu dritt auf dem Auto bist. Am Nürburgring teilweise teilst du dir das Auto auch zu dritt. Da bekommst du dann meist ein bisschen mehr Schlaf nachts. Aber wie gesagt, wenn man dann Rennen gewinnt, dann ist es auch völlig egal, ob du Schlaf hattest oder nicht.
Ja, das eben die Reaktion zum 24-Stunden-Rennen. Wie gesagt, das ist ja sein erstes 24-Stunden-Rennen-Erfolg gewesen in, wie er gesagt hat, über 10 Jahren. Deshalb ist das für ihn natürlich auch ein Erfolg, der nicht schlecht war. Deshalb die Frage natürlich, geht es für ihn dort natürlich, wenn man da auf die Meisterschaft schaut, ja noch etwas aufzuholen? Und das wäre ja zumindest aus Sicht von Marco Wittmann, der ja auch zweifacher DTM-Champion ist, zumindest mit Platz 10 aktuell mit 25 Punkten ja unterwegs gewesen oder aktuell 25 Punkten ja auf dem Konto zu haben, ja aktuell 30 Punkte dahinter, kann man da ja noch einiges aus dem Köcher holen, auch in Richtung Thomas Breining. Deshalb da die Frage natürlich auch innerhalb dessen, wie schaut er sich oder wie geht er in dieses Rennen und in sein Heimrennen vom Nürburgring hinein. Natürlich auch mit dem Rückblick und mit dem Erfolg natürlich beim 24-Stunden-Rennen von Spa.
Eigentlich relativ gut. Letztlich weiß man ja, was einen erwartet und man weiß natürlich, dass man diesen Switch machen muss vom Langstreckensport auf den Sprintcharakter. In der DTM, wie du sagst, bist du auf dich alleine gestellt, darfst dann auch das Fahrzeug wieder auf deine Vorlieben abstimmen und musst vielleicht keine Kompromisse eingehen, was andererseits natürlich dann auch wiederum schön ist. Aber du weißt auch, dass auch wieder sehr viel Druck vorhanden ist. Ja, du musst wirklich abliefern, du musst das Paket in die richtige Richtung bringen, um dann eben im Qualifying am Samstag und Sonntag zu performen, weil wir alle wissen, dass in der DTM das Qualifying am OS meistens das Rennen dann auch deutlich einfacher macht, wenn man vorne steht. Und das wird auch das Ziel sein, natürlich da perfekt vorbereitet an den Nürburgring zu kommen und bestenfalls abzuliefern. Ich hoffe, dass es nochmal einen Schritt nach vorne geht. Ich glaube, wir haben einen Riesenstep von Oschersleben nach Zandvoort gemacht, aber auch anhand der Ergebnisse zu sehen ist. Jetzt heißt es für uns einfach, diesen nächsten Schritt noch zu machen. Als Team zusammenzuwachsen, auch das Thema Boxenstopps nochmal angehen, um da einfach nochmal besser zu werden. Und dann werden wir sehen, wo wir am Nürburgring stehen. Ich meine, wir wissen, der BMW ist schnell auf den Geraden, aber die langsamen Kernen tun uns immer ein bisschen weh mit unserem großen Auto. Dementsprechend ist es so ein Pro und Contra für uns. Letztes Jahr sind wir ums Podium mitgefahren, sind am Ende Vierter geworden. Also es zeigt auch, dass wir trotzdem eine Chance haben, eine berechtigte Chance haben, aufs Podium zu fahren. Und das wird auf jeden Fall das Ziel sein. Wie du sagst, für mich ein Sieg oder Podium ist sehr, sehr emotional am Nürburgring. Ich habe es 2018 selbst erleben dürfen und würde das gerne wiederholen. Ja, ob es mich beflügelt, werden wir sehen an den Resultaten. Ich hoffe natürlich, klar, wenn du ein Wochenende vorher ein Rennen gewinnst, ist es natürlich, du gehst ganz anders in die neue Woche hinein, hast natürlich noch mehr Motivation. Dementsprechend hoffe ich, dass es nur helfen kann. Ich glaube, wir als Team sind auch sehr, sehr motiviert nach den guten Zandvoort-Ergebnissen, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dass es eben in die richtige Richtung geht und wir den nächsten Schritt jetzt am Nürburgring machen wollen. Und letztlich wird es sich dann zeigen anhand der Resultaten, ob wir bei der Musik dabei sind oder nicht.
Schritt ist ein gutes. Das ist eben Marco Wittmann, einer, der sicherlich einer der Hauptcharaktere sein wird an diesem Wochenende. Wie gesagt, Meisterschaft ja in allen Bereichen ja auch irgendwie offen innerhalb der DTM, das auf jeden Fall keine Frage, bei oder nach zwei Rennen blicken sind wir noch etwas von der Meisterschaft Halbzeit entfernt. Selbst da ist ja immer noch dann einiges zu gehen. Ein weiterer Akteur, der natürlich auch in der Meisterschaft zwar aktuell noch keine großartige Rolle spielt, aber natürlich einer der nächsten Generationen sind quasi innerhalb der DTM, ist ja natürlich auch Laurin Heinrich. Kommt er nicht weit von Nürnberg weg? Kürnach ist sein Wohnort, dort ja auch im, ich sag jetzt mal, tiefsten Bayern, kann man so sagen, Landkreis Würzburg ist es ja. Also ist es ja mehr oder weniger auch ein Katzensprung in Richtung des Norisrings. Also von daher ja auch sein Heimrennen in dem Sinne natürlich auch auf den Straßen von Nürnberg. Natürlich da die Frage, bereitet man sich da als Team, Bernhard, als Küssteam Bernhard natürlich mit dem Erfolg aus dem letzten Jahr nochmal spezieller vor? Oder wie geht es ab? Wir haben ihn gefragt. Er hat uns Antwort gestanden. Laurin Heinrich.
Ja, mein Team unterstützt mich natürlich da, wo sie können, mit allen Erfahrungswerten, Daten und Videos aus dem letzten Jahr. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wertvoll für mich, wenn ich das einfach schon mal gesehen habe. Ich meine, der Thomas hat letztes Jahr einen super Job gemacht im Nürburgring. Darauf kann ich zugreifen, ich kann das sehen und es ist einfach ein Vorteil für mich, wenn ich mir das einfach davor mal anschauen kann. Klar, das Ganze dann selber zu machen, ist noch was anderes. Und jetzt auch mal abgesehen vom Norrisring allgemein Timo Bernhard hinter sich zu haben, der unterstützt mit unglaublich viel Erfahrung im Motorsport. Davon kann ich als junger Fahrer nur profitieren und bisher hat es super geklappt, hat mir extrem viel gebracht. Und Erfahrung kann man sich nicht erkaufen oder sonst irgendwie mit einer Abkürzung holen. Das kommt einfach über die Jahre. Und von dem her ist jemand wie Timo Bernhard für mich unglaublich wertvoll.
Ja, das ist Laurin Heinrich, wie gesagt, auch sicherlich einer der Akteure, vor allen Dingen aus dem Bereich Simracing, ähnlich wie Tim Heinemann. Er war auch schon in den Formel-Serien unterwegs gewesen, in der Formel 4, ja, in einer kleinen Mannschaft unterwegs gewesen, aber Laurin Heinrich sicherlich auch einer der Akteure unterwegs jetzt in diesem Jahr. Schauen wir auch auf den Zeitplan, das für euch als Orientierung für den Norisring, haben wir noch die ADAC GT Masters, da schauen wir dann das nächste oder die nächsten Zeit auch nochmal genauer drauf hin, woran es da vor allen Dingen hakt, am Hockenheimring Wochenende, wo wir nicht drauf geschaut haben, auf die ADAC GT Masters ja mit dezimiertem Starterfeld unterwegs, das einem sehr traurig macht, muss man wirklich sagen, als Fan dieser Serie. Aber die ist auch am Start an diesem Wochenende. Norisring, ADAC GT Masters 9.35 Uhr, unter anderem freies Training mit Mora 1 für euch an der Strecke. 11.25 Uhr geht es dann los mit der DTM und genauso auch mit 16.30 Uhr DTM. Da haben wir aber wieder die Besonderheit, ja, am Samstag bei den Qualifying Nummer 1 und Nummer 2, dann auch am Sonntag mit den Gruppen. Das wird ja errechnet durch das durch das gesamtfreie Training. Die besten kombinierten Zeiten aus freien Training Mora 1 und 2 heißen dann, bestimmen die Startgruppen in Gruppe 1 oder Gruppe 2. Das wird sich dann dadurch herausstellen. 9.35 Uhr beziehungsweise dann am Sonntag schon 9.20 Uhr geht es da in die Qualifikation hinein. Rennen weiterhin klar, 13.30 Uhr, dann zu sehen, entweder wenn ihr an der Strecke seid, natürlich vor Ort, oder dann bei ProSieben oder RAN.de für euch, dann auf Abruf, dann für euch dabei. Machen wir weiter mit der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft, dort das am Wochenende bevorstehende Rowe 6-Stunden-Rennen, blicken ein bisschen über das Starterfeld, 118 Autos haben sich angekündigt für das Rennen auf der Nordschleife mit Saisonlaufe Nummer 5, insgesamt davon 10 Fahrzeuge dabei, unter anderem ja wieder dabei und zurückgekehrt ist Falken Motorsport, die sich dort zurückmelden mit unter anderem jetzt David Pittard, der dort das erste Mal dann für die Falkenmannschaft dann dabei sein wird. Ein Sieger des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring aus diesem Jahr, sicherlich da auch nicht uninteressant. Sonst generell gilt noch zu sagen, dass Dörr Motorsport wieder zurück ist mit Phil und Ben Dörr, die sich dort dann die Ehre geben, an diesem Wochenende dabei zu sein. Sonst in der GT3 nicht viel unterwegs, haben natürlich und blicken da natürlich einen Kampf natürlich um die Meisterschaft natürlich dort weiterhin drauf. Unter anderem bleibt es ja noch in der Cup 2 spannend mit 15 Teilnehmern und natürlich auch dort um den Kampf dort um den Titel natürlich in der Meisterschaft der Cup 2 und der Cup 3 in der Porsche Endurance Trophy. Nürburgring bleibt es da weiterhin spannend, genauso auch wie in den Produktionswagen VT2 FWD. Dort haben sich 13 Autos angekündigt, genauso auch wie in der VT2 R+4 WD mit insgesamt 11 Teilnehmern. Ist man da ja auch nicht schlecht bestückt, zumindest bei den jetzt 6-Stunden-Rennen. Natürlich die Starterzahl, wir wissen es alle, dieses Problem Nürburgring-Langstreckenserie werden wir in näherer Zukunft auch nochmal weiterhin vertiefen. Da sind ja in den letzten Wochen ja auch nochmal News hinzugekommen mit der Umgestaltung der Nürburgring-Langstreckenserie. Ja, die weiterhin Schwierigkeiten für diese Serie hervorbringen. Deshalb blickt es da oder ist es da nochmal interessant, da sicherlich in einer Extra-Folge beziehungsweise nochmal in einem GT-Talk-Update, was dann sicherlich dann folgen wird, da auch nochmal genauer hineinzublicken. Schauen wir auf weiter, nämlich auf die FIA WEC. Die ist ja auch wieder am Wochenende. Das erste Rennen nach dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und da haben wir direkt schon mal eine BOP-Einstufung, die geändert worden ist, nämlich gegen Ferrari, die dort eingebremst worden sind zu dem 6-Stunden-Rennen von Monza nach dem 24-Stunden-Rennen. Von Le Mans BOP-Anpassungen gab es reichlich, wie gesagt, Ferrari mit ein bisschen Einbuße, mit Cadillac, die weniger PS haben, dafür weniger Gewicht, dafür gleichzeitig auch weniger Megajoule, die man dort benutzen darf. 14 Kilogramm ist man leichter geworden, 15 PS weniger und 15 Megajoule weniger hat man dazu bekommen. Grundsätzlich muss man sagen, hier und da gab es Megajoule-Anpassungen noch und nöcher. Bei Ferrari ist es 5 Kilogramm schwerer, 16 PS weniger und 8 Megajoule pro Stint, die man dort weniger benutzen darf. Bei Glickenhaus hat man jetzt 3 Megajoule mehr bekommen, ist aber jetzt nicht unbedingt bei ihnen erwähnenswert, da zwickt es eher an anderen Baustellen. Bei Peugeot ist es, weil man im Le Mans ja so gut war, sind es jetzt plus 4 Kilogramm zu Monza plus 5 PS mehr und 6 Megajoule, die man dort jetzt verwenden darf. Bei Porsche kriegt man 1 Kilogramm mehr auf die Rippen. Na, ob man das unbedingt merkt, sei mal dahingestellt. Die 14 PS, die man aber weniger bekommen hat, wird man sicherlich merken bei Porsche 963 und eben die 11 Megajoule weniger wird man sicherlich auch merken. Bei Toyota hingegen sind es nur 7 PS, die man dort weniger bekommt im Vergleich zu Le Mans. Also da eigentlich das Auto mit den wenigsten Änderungen, wenn wir jetzt mal Glickenhaus auslassen im Vergleich mit 3 Megajoule mehr, die man dort bekommen hat. Und Floyd Vanwall mit 11 PS mehr und 12 Megajoule mehr, die man dort bekommen hat. Aber wie gesagt, ähnliches Szenario eigentlich auch wie bei Glickenhaus, da zwickt an anderen Stellen. Natürlich blickt das ganze FIA-WEC-Feld auf das Debüt von Proton Competition an diesem Wochenende, die ja jetzt dabei sind, jetzt mit einer speziellen und mit einer tollen Lackierung, wie ich finde. Auf der erste Bilder sind ja auch schon von diesem Fahrzeug veröffentlicht worden, von dem ja WeatherTech-Wagen, muss man wirklich sagen. Wir haben uns eigentlich wieder auf dieses WeatherTech-Auto gefreut, auch in der IMSA, aber jetzt ist es in der WEC ja dabei an diesem Wochenende. Gianmaria Bruni, Harry Tinknell und Neil Jani sind ja an diesem Wochenende dann eben die Fahrer für die Proton Competition Mannschaft. Grundsätzlich hat sich eigentlich im Feld nicht viel geändert. Es gab nur eine Anpassung. So gab Project One ihre Fahrer bekannt. So gibt es ein neues Line-Up und einer neuen Livery an den Start mit den 6 Stunden von Monza. Der Teamchef Axel Funke will auf dem Highspeed-Course in Norditalien nichts anderes als einen Podiumsplatz erreichen. Damit wird Matteo Carulli auf seiner Heimstrecke den 18-jährigen Portugiese Julián de Oliveira und den 47-jährigen Elfrin Castro an seiner Seite haben. Castro fährt mit seinem Porsche 911 GT3 Cup im Porsche Carrera Cup North America unter anderem mit. Dort, ja, ist er am Start und dort mit 6 Podiumsplatzierungen in 6 Rennen auch noch nicht schlecht. Von den insgesamt 49 Rennen, an denen der Amerikaner Teilnahme gewann, er nicht weniger als 24. Für der Oliveira ist es der zweite Auftritt in Farben von Power Project One AO Racing. Beim zweiten WEC-Rennen in der Saison in Portimao war er ja da schon am Start. Castro und Oliveira ersetzen damit PJ Hart und Gunnar Janet, die wegen dem IMSA-Rennen im kanadischen Mosport damit nicht an den Start gehen können. Da gehen wir ja jetzt so hin. Das alles so eigentlich zur FIAWC. Gehen wir, bevor wir zur IMSA gehen, noch schnell auf die Zeiten ein, die ihr euch merken müsst, zumindest was ihr sehen könnt. Ab freies Training 3 ist man ja da mit Live-Bildern am Start. 10.45 Uhr heißt es dort am Samstag freies Training 3 für euch dann zu sehen auf YouTube und ab 14.30 Uhr geht es dann im Qualifying los mit den 6 Stunden von Monza. Das dann zu sehen bei Discovery Plus oder eurosport.de. Bei den Kollegen von Nitro bzw. Sport.de geht es dann am Samstag erst los mit den 12 Stunden von Monza. Von 12 bis 19 Uhr geht es dort dann an den Start. Parallel gibt es ja noch zu sehen dann alles bei Eurosport 2. Ohne Werbeunterbrechung gibt es das dann ja wie immer bei Eurosport in den Channels bzw. bei Eurosport und Discovery Plus dann zu sehen im Einzelstream. Und das dann eben für euch dann an den Start zu bringen. 12 bis 19 Uhr könnt ihr euch ja schon mal vorbereiten für die 6 Stunden von Monza. Und gleichzeitig ist ja auch noch, haben wir schon erwähnt, die IMSA WebTech Sportscar Championship unterwegs. Das bei dem Chevrolet Grand Prix auf dem legendären Canadian Tire Mosport Park von Mosport ist man da dort unterwegs. Dort hat sich ja im Endeffekt zu diesem Wochenende nicht viel geändert in der Top-Kategorie, aber in der GT-Klasse haben zum Beispiel einige Anpassungen bekommen, wie zum Beispiel gab es Anpassungen für den Porsche 911 GT3 mit der Leistung, so hat man 6 bis 8 PS mehr hinzubekommen, genauso wie Chevrolet Corvette mit dem kleinsten. Auch andere Fahrzeuge wie Acura, McLaren und Mercedes haben dort Power bekommen. Genauso wie 6 weitere Modelle haben oder die 6 Modelle haben in dem Sinne dann auch eine Anpassung von Sprit bekommen. In der GT3 oder in der LMDH gibt es nur eine kleinere Anpassung. Das ja eigentlich nur in dem Sinne, schauen wir da nochmal drauf, Acura, BMW und Cadillac werden leichter um 7 Kilo als bei im Vergleich noch zu Watkins Glen, hingegen Porsche um 6 Kilo schwerer. Acura und BMW kriegen aber Megajoule weniger pro Stint im Vergleich dazu. Sind es bei Cadillac und Porsche 2, das liegt wie gesagt immer an der Strecke, was man ja da so ein bisschen anpasst. Aber sonst eigentlich nicht viel, was sich dort ändert bei dem Rennen vom Canadian Tire Motorsport Park. 34 Fahrzeuge sind dort an den Start, 9 in der Top-Kategorie. Wie gesagt, dort auch natürlich der Einstand für JDC Miller oder der weiteren der Start für JDC Miller Motorsports. Die LMP2 ja diesmal nicht dabei in Mosport, hingegen dann 6 LMP3, 5 GTD Pro und 14 GTD-Fahrzeuge, die dort im Feld dann dabei sind. Das Ganze schauen wir nochmal auf die Zeiten hinauf, dann mit zu sehen am Sonntag. Samstag gibt es ja dann schon das Qualifying für euch zu sehen am Abend. Dort dann ab 18.40 Uhr am Samstag zu sehen und ab 18 Uhr gibt es dann am Sonntag das Rennen zu sehen bei den Kollegen von Motorvision TV oder bei imsa.tv. Das Ganze dann auch frei abrufbar. Ich glaube, ihr seid perfekt vorbereitet für das kommende Wochenende, haben viel Analyse betrieben rund um das 24-Stunden-Rennen von Spa. Das war ja auch in dem Sinne bitter nötig, denn es ist ja auch viel passiert. Von daher bedanke ich mich herzlichst nochmal für das Zuhören. Sage, möge der Ritt mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche wieder am Mittwoch, Donnerstag, hat jetzt eben wieder mal aufgrund von zeitlichen Komponenten am besten gepasst. Sage daher nochmal herzliches Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und bye-bye hier im GT-Talk auf sportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit.
Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.